dieses Hörbuch gemacht. Etwas von Raps, Gomaris, Raumreisen in extraterrestrischen Flugkörpern. Als nächstes folgt eine kurze Einführung über eine unfreiwillige Reise auf den Planeten Akkad, die der Mensch hier 1958 erlebt hat. Auf diesen stark übervölkerten Planeten, der der Erde in der kosmischen Evolution nur wenig voraus ist. Arthur Berlet, Sarandi, Brasilien. Autor des Buches, Im Raumschiff von Planet zu Planet. Achttägige Planetenreise 1958. Sein Großvater hieß Johann Berlet. Sein Vater wurde 1879 in Telitha bei Korbach, westlich Kassel, geboren und wanderte mit seinen Eltern im Jahr 1885 als Sechsjähriger nach Brasilien aus. Daher sein nordischer Dialekt oder tonvoll in seinem gehörten und gelernten Kolonistendeutsch. Wir hören nun Ausschnitte aus seinem Erlebnis mit dem Thema, achttägige Planetenreise 1958. Seine Planetenfreunde bezeugten ihm ihr besonderes Interesse für Deutschland und das deutsche Volk, wie er uns U.A. während seiner Gespräche in unserem Haus darlegte. Weil er die portugiesisch-brasilianische Sprache bedeutend besser als die deutsche beherrscht, wurde sein Erlebnisbericht mit anschließenden Fragen und Beantwortungen in Portugiesisch gegeben und von zwei Damen, Frau Erste Buchbauer, Übersetzerin seines Buches, und Frau M. Feder gedolmetscht. Da in dem zum Kongress herausgekommenen Werk Im Raumschiff von Planet zu Planet alle Einzelheiten detailliert und genau geschildert sind, wird hier auf die geraffte Wiedergabe seiner persönlichen Darlegungen verzichtet, zumal jeder Interessent sein Buch mit den vollständigen Angaben in Ruhe lesen und studieren kann. Daher hier mal noch einige wissenswerte Punkte. Eine Publikation über spannungsgeladene Erfahrungen mit dem Ausgangspunkt eines wohlbekannten Landes liegt uns in dieser zu einem historischen Zeitpunkt herausgekommenen Neuerscheinung unter dem revolutionär klingenden Buchtitel, Im Raumschiff von Planet zu Planet von Arthur Berlet vor, das uns präzise Berichte vermittelt und konkrete Antworten auf 100 gestellte Fragen erteilt. In 30 Kapiteln erfahren wir, wie er in abgelegener Gegend unweit seiner Heimatstadt mit einem geheimnisvollen gelandeten Flugobjekt zusammentrifft und, durch einen Lichtstrahl des Piloten ohnmächtig geworden, entführt wird. Hier eine Kurzauswahl der Kapitelüberschriften seiner fantastischen Erlebnisse, die durch Zeichnungen, Karten und Fotos illustriert sind. Dramatisches Erwachen, Überwindung der Sprachschwierigkeiten, Erklärung des Vorfalls, eine freundliche Familie, Vergleich der beiden Planeten, eine Stadt bei Nacht, Regierungsentscheidung, minus Besuch im Ackerbaugelände, eine Stadt in den Bergen, Sonnenstallfabrik, wie ein Weltraumschiff entsteht, der Planet ohne Geld, die erste Unterhaltung, andere Rechtsprechung, meine Rückreise. Wird vorverlegt, Abschied, der Rückflug, Blick in den Weltraum, Landung auf unserer Erde, minus wieder auf dem Festland. Die Konfrontation des Lesers mit dem Erlebenden und den Extraterrestriern reizt unwillkürlich zu einer Gegenüberzustellung mit der irdischen Astronautik und vermittelt zugleich einmalige Ausblicke in ungeahnte Zukunftsmöglichkeiten. Diese rücken bereits näher, wenn die Raumfahrt vom Aspekt der Elektrogravitation betrachtet wird, wie sie in puncto Sigma in seinem außergewöhnlichen Buch Forschung in Fesseln als grundsätzlich neuen Entwicklungsweg aufgezeigt hat. K. L. V. Nach dem interkontinentalen UFO-Kongress und der Herausgabe des Berlet-Buches erhielt der Wendler Verlag U.A. folgendes Schreiben, Dr. Walter Buhle, 31. November 1972. Herzlichen Dank für die mit Luftpost gesandte Neuerscheinung des Buches von A. Berlet. Es ist ein Vergnügen, diese deutsche Herausgabe zu lesen, denn sie ist in flüssigem, spannendem Stil geschrieben und brillant von Irene Buchbauer übersetzt, so, dass man das Leben kaum unterbrechen will. Sie allesamt, revierte Familie und die Organisation, haben mit diesem Kongress, Berlets Reise und dem Verlegen seines Buches wieder Hervorragendes geleistet. Berlets Buch wird für sie auch eine ausgezeichnete Visitenkarte für das Anknüpfen weiterer wichtiger brasilianischer Kontakte sein, Z. B. General Ischur, dessen Buch auch in der nächsten Zeit herauskommen soll. Herzlichst Herr Dr. Walter Bühler. Deutscher Kontakt hier. Bei der Duist Zentrale Wiesbaden 1972. Wie manch anderer Kontaktler stand auch Horst Raps nach dem einschneidenden Zeitpunkt seiner Erlebnisse 1959 vor dem Problem, wie soll ich dieselben meinen Mitmenschen oder einer Behörde je klar machen, ohne in den Verdacht von Paranoia geraten. Sein Konflikt lag in dem ihm unausführbar erscheinenden Auftrag seiner planetarischen Freunde, das Erlebnis seinen Mitbürgern und die Warnung an die Atomwissenschaft bekannt zu geben. nachdem Horst Raps nach jahrelangem Warten auf Umwegen zur Zentrale der deutschen UFO-Studiengesellschaft gestoßen war, hatte er sofort das Gefühl, endlich bei der richtigen Stelle gelandet zu sein. Während einiger informativer Gespräche wurde sein erstes Heraustreten mit Bekanntgabe seiner Erlebnisse für den 10. Interkontinentalen Internen Kongress der UFO-Forscher in Wiesbaden 1972 beschlossen. Frau Kametzner schrieb uns zu diesem Zeitpunkt: Herrn Raps kenne ich nun seit so vielen Jahren. Diese Zeit über musste er schweigen. Anderen Menschen konnten wir nichts sagen, man hätte ihn ausgelacht. Ich weiß aber, dass sein Erleben wahr ist, denn es geschieht mehr zwischen Himmel und Erde, als wir wissen. Wir leben in einem Meer von Kräften und sind so verblendet, es noch nicht einmal zu ahnen. Probleme über Probleme, die es lohnt zu wälzen. Unterstrich bei den Kontaktberichten wird häufig die Frage nach dem Zeitablauf der Reise gestellt. Wenn auch das Problem der Zeitdilatation, Ausdehnung der Zeit, durch moderne Erklärungsversuche vielfach bekannt ist, so sollen an dieser Stelle die ufologischen Erläuterungen, die bedeutend tiefgründiger sind, in nachdrücklicher Weise zur Kenntnis Fußnotat. Vergleiche, größer als sehen Sie im Voraus an die Geschichte von Ingenieur Brandreve. Nehme und zum Vergleich betont werden. Ingenieur Brandreve, USA, gab in seinem Buch Auf den Spuren außerirdischer Weltraumschiffe Wendler Verlag, zweite Auflage, 1970, drei Erklärungen des Raumreisens, wie das auch im Dokumentarbericht 1972, Kapitel 16, Ausführungen ich behandelt wurde. Das Studium der genannten Ausführungen aus dem Fachgebiet der Supraphysik sind zum Verständnis des Zeitfaktors und der folgenden Schilderungen erforderlich. KLV hier war das Raumschiff im Jahre 1959 dreimal bei L gelandet. Das Foto zeigt die totale topografische Veränderung der Gegend vom Jahre 1973, als heutige Tannenschonung, vor 14 Jahren, 1959, war hier eine große Rottfläche von vielen hundert Metern im Quadrat als Lichtung. Horst Raps. Raumflug zu fernen Planeten angebieten. Herr Raps wurde am 13. Februar 1929 als Sohn des damaligen Schulrektors von Gumpitz-Reuth, Bayern und seiner Frau, der Tochter Ilnes Dippelpunkt-Ingenieurs bei der Familie Zeiss, Jena, geboren. Seine Jugend verbrachte er in Jena, kam 1948 mit 19 Jahren zu einer gut befreundeten Familie nach L, wo selbst er seit 25 Jahren wohnt. Zur Zeit der anschließend geschilderten Ergebnisse war ich 26 Jahre alt. Wegen einer gerade überstandenen Lungenentzündung hatte mir der Arzt damals häufigen Aufenthalt in frischer Luft verordnet. So machte ich oftmals Spaziergänge. Während eines Abendgangs sollte die größte Überraschung meines Lebens stattfinden. Erster Erlebnis. Erstes Zusammentreffen mit einem fremden Raumschiff. Es war am 29.1959. Ich befand mich wieder auf meinem allabendlichen Spaziergang. Unweit meines Wohnortes ist ein Waldgebiet, in dem sich eine Lichtung befindet. Ich verweilte oft an dieser Stelle, weil sie mir besonders gefiel. An diesem Abend bemerkte ich gegen 20 Uhr, als ich gerade die letzten Häuser meines Wohnortes hinter mir hatte, in ungefähr 1000 Meter Höhe ein Licht über mir. Es hatte die Form einer Ellipse und wechselte in rascher Folge die Lichtfarbe. Orange, Phosphorgrün, übergehend in Weiß, dann Blau-Weiß. Im ersten Augenblick meinte ich, einen Meteor zu sehen. Aber das ständige Größerwerden dieses Gegenstandes gab mir bald zu verstehen, dass das kein Meteor sein konnte. Dieser Gegenstand zog am Himmel keine nach unten schräge Bahn, sondern machte mehrere Kurven, bis er dann wieder stillstand. Ich wurde neugierig. Mit etwas gemischten Gefühlen, zwischen Neugier und einer Ungewissheit, ging ich in schnellem Lauf in diese Richtung, in der ich dieses Ding vermutete. Zu meiner Überraschung konnte ich feststellen, dass dieses Ding sich in der Nähe meines gern besuchten Wäldchens befinden musste. Als ich ungefähr 30 Meter von diesem Ort entfernt war, hörte ich einen feinen leisen Summtonen, der mich an das Summen der Telegraphendrähte in einer Frostnacht erinnerte. Mit etwas pochendem Herzen und von einem beklommenen Gefühl, gepackt von Aufregung, ging ich weiter diesem Summton nach. Meine Schritte wurden schwerer, ich meinte Blei an den Füßen zu haben. Mir wurde sogar etwas weich in den Knien. So etwas kommt bei mir sonst nicht vor. Ich spürte instinktiv, dass hier etwas passiert ist, was nicht alltäglich vorkommt. Ich hatte auch richtig empfunden, in etwa 10 Meter Entfernung sah ich ein hellbläulich oder violett schillerndes Objekt, das ungefähr 80-100 Zentimeter über dem Boden zu schweben schien. Wenn ich es richtig schildern soll, so muss ich sagen, es stand auf gebündelten Strahlen. Nach einer Weile ging dieses Objekt noch weiter herunter, bis es ungefähr 20-30 Zentimeter über dem Boden stand. Das Farbenspiel hörte auf, es waren nur noch weiße Strahlenbündel zu sehen. Gespräch mit dem Piloten. LCH weiß nicht, wie lange ich so da stand, als sich eine Tür nach beiden Seiten auftat und eine treppenartige Leiter ausgefahren wurde. In der Türöffnung erschien eine große Gestalt, schlank und uns Menschen absolut ähnlich. Diese Gestalt trug eine kombinationsähnliche Kleidung, die regenbogenfarbig schillerte. Zu meinem Erstaunen konnte ich diese Gestalt deutschsprachig reden hören. Ich ging näher heran, im gleichen Augenblick ging auch die Gestalt von der Leiter herab mit den Worten, "Entschuldige mein Freund, wenn ich zu dir spreche." Meine Erregung wurde größer, fast unerträglich. Ich sagte zu jenem Herrn, "Wieso sprechen Sie meine Sprache? Sie sind's doch ganz bestimmt nicht von hier? Das beweist doch die ganze Aufmachung." Er antwortete, "Ich gebe dir meine Gedanken und stimme die deinen, es ist wie ein Strahlenimpuls. Ihr nennt es Geist. In Wirklichkeit sprechen wir nicht miteinander, sondern wir verständigen uns mit Hilfe des Geistes." Er sagte weiter, "Wir sind gekommen, um mit euch in Verbindung zu treten und euch vor großen Gefahren zu warnen. Trachtet noch nicht nach anderen Welten, bevor in eurer eigenen Welt keine Ordnung, Brüderlichkeit und Frieden geschaffen ist. In unserer Welt ist Frieden und Brüderlichkeit, weder Hass noch Neid und Habgier. Ihr werdet noch lange Zeit brauchen, um es uns gleich zu tun." "Menes, mein Freund, ich kann nicht länger bleiben. Wenn du willst, komme in 3 Tagen nach eurer Zeit zur selben Stunde wieder an diesen Ort." Ich sagte zu. Er bat mich, mich etwas von dem Raumschiff zu entfernen, was ich auch tat. Er verbeugte sich dann und ging in das Flugobjekt. Das Farbenspiel begann wieder von neuem, das Flugschiff erhob sich vom Boden. Wie ein Geschoss jagte es senkrecht nach oben davon. Wie lange es dauerte, bis es am Himmel verschwunden war, konnte ich nicht mehr feststellen. Die Begegnung und die Eindrücke, die ich erlebte, ließen mir vor staunender Erregung einfach keine Möglichkeit dazu. Mit An- und Rückmarsch hatte sich das Ganze in etwa 1 Stunde abgespielt. Gelandetes Raumschiff, Zeichnung. 2. Erlebnis. Das Weltraumschiff kommt wieder. Mit großer Spannung fieberte ich schon dem nächsten Begegnungstag entgegen. Am 3. Tag laut Verabredung musste ich ungefähr 15 Minuten warten, bis ich das geschilderte Farbenspiel entdeckte. Jetzt wusste ich, dass die Fremden wieder auf der Anreise waren. Ich war etwas gefasster und hatte in den letzten Tagen mich einigermaßen mit den Dingen auseinandersetzen können. Ich war zu der Überzeugung gekommen, dass das, was ich erlebt habe, eine reale Angelegenheit war. Das Raumschiff kam näher und landete genau auf der Stelle wie vorher. Die Tür ging auf, die Treppe wurde wieder ausgefahren. Der Fremde erschien in der Türöffnung, er trat diesmal nicht aus der Tür heraus, sondern blieb drinnen stehen, winkte mit der Hand, mich einladend, in das Flugobjekt hereinzukommen. Minus. Trotz Neugier musste ich meine Bauchschmerzen bekämpfen, die ich bekam, denn was würde wohl passieren, wenn ich in das Innere des Schiffes so schutzlos mich begeben würde? Minus. Ich wollte meine Angst nicht zeigen, so ging ich also, mit mir ringend, auf die Treppe zu. Der Fremde musste wohl gemerkt haben, was mit mir los ist. Er lächelte und sagte, "Lieber Freund, habe keine Angst, es wird dir nichts passieren." Ich war froh, dass ich meine mutige Figur nicht habe sehen können. Mir war elend zumute, zum Gott Erbarmen elend. 1000 Gedanken gingen mir durch den Kopf, ob ich nicht doch jetzt einen falschen Schritt machen werde? Die Inneneinrichtung. Endlich war es soweit, ich war im Inneren. Menes erwartungsvoll und zugleich von innerer Panik geplagt, ergab ich mich meinem Schicksal. So empfand ich es wenigstens. Der Fremde machte nochmals eine Verbeugung, beschrieb mit der Hand eine kreisförmige Bewegung und sagte, "Wir wünschen dir ein aufrichtiges Willkommen." Es war alles für mich eine fremde Atmosphäre. Ich sah einen runden Raum, etwa 3 Meter hoch, alles sah wie Glas aus. Ein runder Laufsteg, etwa 2 Meter breit, der an der Innenseite brüstungsartig entlang führte, hatte an einer Stelle eine runde Scheibe, die so aussah wie eine Fernsehscheibe, bloß größer, etwa 5 Meter Durchmesser. Der Fremde führte mich zur Brüstung hinauf, von da aus noch einmal einige Stufen höher, in die Kanzel des Flugobjekts. Dort fand ich noch 2 Fremde vor. Eine weibliche und eine männliche Person. Während der Vorstellung sagte mein Begleiter, "Darf ich dir meinen Bruder und meine Schwester vorstellen?" Ich stellte später fest, dass diese Menschen sich als Bruder und Schwester anreden. In der Kanzel befanden sich 4 Legen und dazwischen Apparaturen, die für mich unbekannt waren. Die wohnlichen Gegenstände bestanden aus dem glasartigen Material, das ich schon mehrere Male bemerkt habe. Flug durch den Weltraum. Nachdem ich mich umgeschaut hatte, führte mich mein Begleiter wieder zurück in den runden Raum. Dort hatte sich alles verändert. Das Licht war bis auf ein Dämmerlicht abgeschwächt. Die runde Scheibe war beleuchtet, man konnte schnelle weiße Punkte über den Bildschirm huschen sehen. Der Anblick dieser Scheibe erinnerte mich an ein großes Teleskop, das den Sternhimmel beobachtet. Mein Begleiter machte mich auf einen größeren Punkt auf dem Bildschirm aufmerksam und sagte: Siehe, dieser helle Punkt ist eure Sonne. Wir sind schon weit von eurem Sternensystem entfernt. Habe keine Furcht, du wirst zur gegebenen Zeit wieder wohlbehalten auf deinen Heimatplaneten zurückkehren. Er sagte weiter, wir nähern uns jetzt meiner Heimat, dem System Alpha Centauri. Es musste wohl eine Weile gedauert haben, ich weiß nicht wie lange, da wurde auf der Scheibe alles dunkel, ich konnte nicht mehr richtig denken, es kam mir alles wie verschwommen vor, alles um mich herum begann sich zu verändern. Alle Gegenstände schienen sich zu vergrößern, alles sah verzerrt aus, wie in einem Wasserspiegel, der anfängt in Bewegung zu kommen. Ich merkte einen starken Druck, der meinen Körper belastete. Ich hatte das Gefühl, auseinanderzugehen, als wenn sich meine Haut oder mein Fleisch kolossal ausdehnen würde. Genau hier trat der Dimensionssprung im entmaterialisierten Zustand auf. Rune O mit Schrägstrich Bemerkung, während ich diesen Scan im Oktober 2019 durchlese und korrigiere auf Scanfehler. Minus meine Gedanken wurden sprunghaft, es war mir so, als könnte ich vorausahnen. Ich dachte an einen großen Stern, der auf mich zukam. In dem Augenblick wurde es auf der Scheibe wieder hell, der Druck ließ nach, meine Gedanken ordneten sich wieder und die Umgebung normalisierte sich ebenfalls auf den alten Zustand wie zuvor. Nach einer Weile, als ich mich wieder beruhigt hatte, fragte ich meinen Begleiter, was der eigenartige Zustand eben bedeutet hat. Er blieb mir die Antwort schuldig, indem er mir zu verstehen gab, dass es zu kompliziert sei, mir das zu erklären. Minus. Auf dem Schirm bot sich nun ein ganz anderes Bild dar. Ich sah einen ganzen Haufen von großen und kleinen Lichtpunkten, die zusehends an Größe zunahmen. In der Mitte dieser vielen Lichtpunkte war ein besonders großer Punkt zu sehen, den mein Begleiter als seinen Heimatplaneten bezeichnete. Ich sah, wie alle Sterne, die diesen Weltkörper umgaben, nach allen Richtungen von uns weggehend aus dem Sichtfeld entschwanden. Die Zwischenräume der einzelnen Sterne wurden dabei zusehends größer. Man konnte genau beobachten, wie das Raumschiff sich auf den genannten Planeten, der Heimatplanet meines Begleiters ist, zustrebte. Man konnte anhand der Geschwindigkeit ahnen, mit welcher Schnelle sich das Raumschiff im Weltall fortbewegte. Minus dazu kamen noch die optischen Eindrücke und die Weltraumstille, die man förmlich fühlen konnte. Sie wirkte auf mein Nervenzentrum. Eine weltweite Gesinnung überfiel mich, von unaussprechlicher Größe, die man nicht schildern, sondern nur erleben kann. Ähnliche Erfahrungen bei den dimensionalen Sprüngen der Arableiaden http://galaktik.rune-billion3.html. Die Landung. Nach einer Weile kamen wir dem genannten Planeten so nahe, dass man schon Einzelheiten auf der Oberfläche erkennen konnte. Mein Begleiter sagte mir, dass wir jetzt bald am Ziel ankommen werden, der Leitstrahl hätte uns schon aufgenommen, um uns sicher landen lassen zu können. Die Landefläche war ein großer Platz, er glänzte wie Metall oder Erz. Er sah aus, als wäre die ganze Fläche aus einem Stück gegossen, sie war spiegelglatt. Als das Raumschiff seine Landungsstelle erreicht hatte, öffnete sich die Tür, die Treppe wurde wieder ausgefahren und wir begaben uns auf die glänzende Fläche des metallartigen Stoffes. Minus. Ich sah, wie ein kanzelartiges Objekt schwebend auf uns zukam und vor uns hielt. Meine Begleiter forderten mich zum Einsteigen auf. Führerlos schwebten wir dann davon. Nach 300-400 Metern mussten wir wieder aussteigen. Andere Schwerkraftverhältnisse. Wir standen vor einem riesigen Gebäude. Es sah aus wie eine große kuppelartige Halle. Mein Begleiter sagte mir, ich soll vorsichtig laufen und so wenig wie möglich unnötige Bewegungen machen, da die Anziehungskraft ihres Planeten geringer sei als bei uns auf der Erde. Ich merkte auch, dass das Laufen viel leichter war, ich hatte das Gefühl, als liefe ich auf Federn. Nach einigen Schritten fing es schon an, ich meinte gerade vom Erdboden davon zu schweben. Ich musste wohl zu stark aufgetreten sein, meine Begleiter hatten dies wahrscheinlich schon erwartet, sie zogen mich flink, an den Beinen haltend, wieder zurück auf den Boden. Dieses Gefühl des Leichtseins ist schwer zu beschreiben. Man kommt sich vor wie ein Ballon, der das Bestreben hat, nach oben gehen zu müssen. Jedenfalls musste ich furchtbar aufpassen, um nicht noch mehr Luftsprünge zu machen. Eine Station und dortige Verkehrsmittel. Als wir in die Halle hineinkamen, sah ich viele Menschen, die sich auf rolltreppenartigen Stegen fortbewegten. Minus hier konnte ich viele Arten von Menschentypen sehen. Einige sahen so ähnlich aus wie bei uns die Chinesen und Japaner. Es war ein buntes Durcheinander. Meine Person erregte kein Aufsehen. Ich glaube, dass ich gar nicht weiter aufgefallen bin. Wir begaben uns ebenfalls auf einem dieser Laufstege und rollten davon. Nach einer Weile ging es dann abwärts, ungefähr 20 Meter tief in die Erde hinein. Wir endeten wieder auf einem bahnsteigähnlichen Steg. Dort fuhren, vielmehr schwebten zugartige Objekte ein, ähnlich unseren U-Bahnen. Die Abteile hatten wieder sesselartige Sitzgelegenheiten von dem glasartigen Material. An einer der Wände war eine Schrifttafel zu sehen, die laufend Schriftzeichen aufleuchten ließ. Die Schrift ähnelte der chinesischen Schrift. Nach einigen Minuten waren wir am Ziel angelangt, der Zug hielt und wir stiegen aus. Auf einer Treppe rollten wir wieder nach oben. Hier angekommen, war ich erstaunt. Ich erwartete eine Stadt nach irdischem Muster. Das war falsch. Gebäude in Blumenanlagen. Mich erwartete ein wildparkähnliches Gelände, mit Bäumen und Sträuchern. Blumenartige Gewächse, die sich am Boden in Sternform dahinschlängelten, mit einem unbeschreiblich aromatischen Duft. Sie vermittelten mir eine fantastische Augenweide, mit der Pflanzenwelt auf unserer Erde nicht vergleichbar. In dem Gelände befanden sich würfelartige Gebäude, in verschiedenen Farbtönen. Meine Begleiter gingen in eines dieser Gebäude. Es war weiß und größer als die anderen. Im Haus des Fürsten. Wir kamen in einem saalartigen Raum mit hohen Säulen, die aussahen, wie bei uns auf Erden der Bergkristall. In der Mitte stand ein halbrunder Tisch und im Hintergrund einige Sessel. Vor dem Tisch waren kleine Hocker. Der mittlere Sessel hinter dem Tisch war größer als die anderen, ebenfalls aus demselben glasartigen Material, wie ich es schon vom Raumschiff her kannte. Die anderen Sessel hatten verschiedene Farben. Minus. Meine Begleiter sprachen Deutsch und sagten mir, dass sie mich ihrem Oberhaupt vorstellen wollen. Man nennt ihn so, wie man auf Erden früher zu einem Oberhaupt sagte, Fürst. Eindringliche Ansprache. Als dann der sogenannte Fürst erschien, wurde ich wie üblich vorgestellt. Kein Händedruck, nur eine Verbeugung, ein Lächeln und ein Willkommensgruß. Er forderte uns auf den Hockern Platz zu nehmen. Erst nachdem wir Platz genommen hatten, setzte sich das Oberhaupt nieder. Zunächst verstand ich nichts, was mein Begleiter mit seinem Fürsten sprach, es waren nur wenige Worte. Das war das erste Mal, dass ich nichts verstand. Die Leute waren für mich höchst ungewöhnlich. Dann wendete sich das Oberhaupt an mich und sagte: Fremdling, wir würden euch alten Menschen gern helfen, aber ihr macht es uns besonders schwer. Ihr seid nicht friedfertig, darum geistig und technisch sehr rückständig. Das Hauptsächliche, die Friedfertigkeit, lasst ihr außer Acht, darum könnt ihr keine großzügige Entwicklung hervorbringen. Nur mit Einigkeit und Freiheit, nicht durch Hass und Habgier, können hohe Ziele erreicht werden. Wenn man im eigenen Lager noch keine Einigkeit geschaffen hat und noch viele Wege der Reinigung durchschreiten muss, wie ein Edelstein im Rohzustand viele Bearbeitungsstadien durchgehen muss, bis er zu vollem Glanz gelangt, so muss sich ein menschliches Geschlecht durch eigene Kraft emporheben. Denn dieser Zustand, in dem ihr den Menschen euch befindet, ist weit davon entfernt. Weiter sagte er, ihr werdet noch viele Erdenjahre brauchen, um nur annähernd auf diese Stufe zu gelangen, die euch von uns trennt. Was euch an eurem Fortschritt in geistiger sowie in materieller Hinsicht zu sehr behindert, ist die sinnlose Bekämpfung, Kriege und wieder Kriege. Die Kriege hindern euch am meisten an der weiteren Fortbildung eures zivilisierten Aufstieges. Zum Schluss sagte er dann, wir wollen euch helfen und werden euch helfen, wenn ihr den Menschen euch ernstlich anstrengt und alles tut, um das Gute in jeder Form auszuführen. Minus. Nach diesem Gespräch verabschiedete sich das Oberhaupt und sagte, er wünschte, dass wir den Menschen uns einige Stufen höher entwickeln würden. Ich sollte mich bei ihnen noch etwas umsehen. Weiterfahrt mit Tunnelbahn. Meine Begleiter verließen mit mir das Gebäude. Dann kamen wir wieder an einem Eingang, der abwärts in das Innere führte, sodass wir wieder zu einem der Züge gelangten. Diese Züge sahen wieder ganz anders aus. Neben dem Bahnsteig befand sich ein röhrenartiger Stollen, in dem sich ein Zug befand, der ein zylinderförmiges Aussehen hatte und der dem röhrenartigen Stollen angepasst war. Dieser Stollen hatte mehrere Öffnungen, die sich wie Schiebetüren selbsttätig öffneten. Hinter diesen Türen befanden sich nochmals Türen, die der Zylinderbahn angehörten. Man konnte also erst dann in die Bahn eintreten, wenn beide Türen geöffnet waren, also zuerst die Tür der Röhre und dann die Tür der Bahn. Minus. Jedes Mal, wenn eine Bahn ankam, hörte man ein Zischen, als wenn Luft aus einem Ventil herausgelassen würde. Diese Bahn konnte man aber nicht sehen, weil sie durch den röhrenartigen Stollen eingeschlossen war. Meine Begleiter erklärten mir, diese Bahn würde durch hohen Druck vorangeschoben. Dieses Verkehrsmittel verursachte keinerlei Geräusch, Nur wenn es sich in Bewegung setzte oder zum Halten kam, konnte man dieses Zischen hören. Meinem Empfinden nach musste die Fahrt nur einige Sekunden gedauert haben. Kaum hatten wir uns gesetzt, mussten wir wieder aussteigen. Wir befanden uns wieder auf einem Bahnhof, an dem sich ein großes Tür vor uns auftat. Dahinter befand sich ein Raum, in dem man nach dem Schüssen des Türes wieder ein Zischen vernehmen konnte. Danach tat sich auf der entgegengesetzten Seite ein weiteres Tür auf und wir befanden uns in einer großen Halle, die wie ein unterirdisches Gewölbe aussah. Fabrikationsanlagen. Man konnte verschiedene laute Geräusche vernehmen, die mit jedem Schritt stärker wurden. Meine Begleiter sagten mir, dass wir jetzt in einem Anfertigungsraum kommen würden. Mindestens nachdem wir einige Gänge durchschritten hatten, kamen wir in ein gewaltiges Felsengewölbe. Es war unmöglich, Höhe und Weite dieser Räumlichkeit zu schätzen oder zu bestimmen. In diesem Gewölbe standen Maschinen, die größer als Häuser waren. Zwischen den Maschinen gab es breite Gleitbänder, die viele Arten von Gegenständen transportierten. Neben diesen Gleitbändern befanden sich rolltreppenartige Laufstege, auf denen Menschen hin und her befördert wurden. Man sah, wie sie an den Maschinen die Gleitbänder verließen oder bestiegen. Menes meine Begleiter erklärten mir, dass das, was ich für Menschen hielt, keine Menschen waren, sondern roboterartige Mechanismen in menschlicher Gestalt. Menschen arbeiten nicht, sagte man mir. Ihre Aufgabe ist es, diese Roboter und Maschinen zu überwachen. Minus Ernährungstabletten. Besonders interessant war für mich eine Apparatur oder Maschine, die in eine Felswand eingegossen sein musste. Man konnte nur die Frontseite sehen, das andere musste in der Felswand vorhanden sein. Diese Frontseite hatte eine Öffnung neben der anderen, aus denen runde Blättchen in 50 Pfennig Größe herauskamen. Meine Begleiter sagten mir, dass diese Apparatur Ernährungstabletten produzieren würde. Man gab mir 2 Stück davon zum Versuchen, sie waren geschmacklich ungefähr wie Kakao und Gemüse. Das Seltsame war dabei, dass ich nach einigen Minuten ein gesättigtes Gefühl hatte, als hätte ich eben erst eine Mahlzeit eingenommen. Ich verspürte auch eine ungeheure körperliche Stärkung sowie eine geistige Frische, die ich auf Erden noch nie besessen hatte. Minus, als ich diese Vielfalt an Produktion gesehen hatte, das meiste von dem, was ich zu sehen bekam, war für mich natürlich unverständlich, gingen wir wieder zur Rohrbahn, die uns zum Startfeld zurückbrachte. Nun war der Zeitpunkt gekommen, bei dem es hieß, von diesem einmalig schönen und interessanten Planeten Abschied zu nehmen. Minus, Rückreise. Mit dem Raumschiff brachte man mich wieder zurück zur Erde. Während des Fluges überfiel mich so eine Müdigkeit, dass mein Begleiter mich, als ich am Ausgangspunkt meines Heimatortes wieder ankam, aufwecken musste. Mein Begleiter sagte zu mir, wenn du willst, nehmen wir dich gern wieder mit. Wir einigten uns für ein erneutes Treffen, nach irdischer Zeitrechnung in 8 Tagen zur selben Zeit und am gleichen Ort. Minus diese Fahrt und die Besichtigung erforderten die Zeitspanne von 18.30 Uhr bis 3 Uhr in der Früh, 81,2 Stunden. Weltraummutterschiff, Zeichnung, aus dem die kleinen Aufklärer entlassen und wieder aufgenommen werden. 3. Erlebnis. 2. Flug ins Centaur-Gebiet. 8 Tage später. Minus, als ich wieder auf dem Planeten der Centaurier war, lud man mich ein, mit den Menschen dieses Planeten etwas Kontakt aufzunehmen. Man brachte mich mit einem Luftgleiter in eine Gegend, die für mich unvergesslich bleiben wird. Vom Luftgleiter sah ich in einer Entfernung von einigen Kilometern eine blaue Bergkette. Als wir näher kamen, entdeckte ich am Fuß dieser Berge runde, trichterartige Bauten, aber in umgekehrter Trichterform, also nach oben verjüngt, und darin eingefügte Behausungen mit vorgebauten terrassenähnlichen Abstufungen mit Pflanzen und Bäumen. Meine Begleiter sagten mir, dass diese Behausungen der Allgemeinheit gehören würden. Man sucht sich eine Gegend aus, die einem am besten zusagt und dazu auch eine passende Behausung. Man bleibt dort ebenso lange, wie es einem gefällt. Ist man die Gegend dort satt, sucht man sich eine andere Gegend und eine andere Behausung. Minus, Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialstruktur. Da es auf diesem Planeten kein Geld und keine Gegenleistung gibt, ist alles in Hölle und Fülle vorhanden und alles gehört jedem. Minus, Verbrechen wie bei uns auf Erden sind's durch die Freizügigkeit der Bewohner unmöglich. Wenn jemand etwas braucht an Kleidung und so weiter, dann geht er in die Verteilerstätten und holt sich das, was er braucht. Minus, ich sah, wie diese Menschen, scheinbar ganz unbekümmert, sich ihres Lebenszustandes erfreuten. Nur eins fiel mir auf, ich sah nirgends Kinder herumtummeln, so wie es bei uns auf Erden üblich ist. Ich fragte meine Begleiter danach. Die sagten mir, Kinder sehe man hier nicht, es gebe für sie Lehrstätten und Bildungszentren, die dort die Kinder bis zur Reife aufnehmen. Sie werden nicht von Menschenhand herangebildet, sondern von hochqualifizierten Robotern, die man geschaffen hat, mit allen menschlichen Eigenschaften. Nur zur individuellen Bildung wären ausgewählte menschliche Personen vorhanden.